Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erbrecht auf den Punkt, dem Podcast rund um das deutsche Erbrecht. Mein Name ist Annalisa Steiner und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute widmen wir uns einem besonders konfliktträchtigen Thema im Erbrecht, dem Pflichtteilsrecht. Wer ist überhaupt pflichtteilsberechtigt und wie lassen sich Streitigkeiten vermeiden? Dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen, der sich mit dem Pflichtteilsrecht nicht nur in der Praxis, sondern auch wissenschaftlich intensiv beschäftigt hat. Herrn Rechtsanwalt Matthias Rösler. Herzlich willkommen, Herr Rösler.
Ja, vielen Dank. Grüße Sie, Frau Steiner.
Herr Rösler, starten wir ganz grundlegend. Was versteht man denn unter dem Pflichtteilsrecht und warum ist es für die Praxis so bedeutend?
Das Pflichtteilsrecht hat in der Praxis überragende Bedeutung. Überlegen Sie sich, in wie vielen Familien zwischen Eltern und Kindern Diskussionen bestehen, streitig ist, wer was bekommt. Und das Pflichtteilsrecht, und das ist das Wesentliche, garantiert dem Pflichtteilsberechtigten gegen den Willen des Erblassers eine Mindestbeteiligung an seinem Nachlass.
Herr Rösler, wer ist denn der Pflichtteilsberechtigte?
Wir nennen vier Personenkreise. Das sind zunächst der Kreis der Abkömmlinge, also eheliche, nicht-eheliche oder adoptierte Kinder sind pflichtteilsberechtigt und man unterscheidet grundsätzlich auch nicht mehr zwischen ehelichen und nicht-ehelichen Kindern. Der zweite Personenkreis ist ein Elternteil des Verstorbenen. Voraussetzung ist, dass der Verstorbene keine Kinder hatte, also keine Enkel. Der dritte Personenkreis, das ist dann der Ehegatte bei gültiger Ehe. Und der vierte Personenkreis, das ist die sogenannte Ehe für alle oder früher auch genannt die gleichgeschlechtlichen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Andere Personen haben kein Pflichtteil, also insbesondere nicht die Geschwister, Großeltern, Schwiegereltern, Stiefkinder, die gehören nicht zu diesem privilegierten Kreis. Und vielleicht noch ganz interessant, Frau Steiner, das Bundesverfassungsgericht hat bislang lediglich zu den Kindern festgestellt, dass das Pflichtteilsrecht der Kinder sogar von unserem Grundgesetz geschützt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat offen gelassen, ob zum Beispiel die Ehegatten oder die Eltern auch einen Schutz durch das Grundgesetz genießen. Also das ist noch eine derzeit offene Rechtsfrage.
Okay, und wenn ich jetzt weiß, dass ich als Kind des Verstorbenen pflichtteilsberechtigt ist, wie berechne ich dann meinen Pflichtteilsanspruch?
Ja, Sie legen den Finger in die Wunde, Frau Steiner. Das ist in der Tat in der Praxis genau der Punkt. Ich habe ein Pflichtteilsrecht gut, aber was ist denn das Pflichtteilsrecht überhaupt? Wie berechne ich es? Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des Werts des gesetzlichen Erbanteils. Er ist ein Geldanspruch gegen den Erben des Verstorbenen. Keine dingliche Nachlassbeteiligung, nur ein Geldanspruch. Und der Geldanspruch bemisst sich wie folgt. Erstens durch die Pflichtteilsquote. Hier haben wir die Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Zweitens dem Verkehrswert des Nachlasses, des Erblassers im In- oder Ausland. Drittens dem Schenkungen des Erblassers aus den letzten 10 Jahren hinzugerechnet werden. Der Pflichtteil wegen der Schenkungen heißt Pflichtteilsergänzungsanspruch und spielt in der Anwaltspraxis eine überragende Bedeutung.
Also ich muss in einem ersten Schritt zunächst meine gesetzliche Erbquote kennen. Hier verweise ich gerne auf eine vorherige Folge unseres Podcastes zur gesetzlichen Erbfolge. Wollen wir vielleicht diese eher abstrakte Beschreibung, also Pflichtteilsquote, Nachlasswert, mal an einem konkreten Beispiel festmachen?
Sehr gerne.
Wie sehe das jetzt in einem typischen Beispiel in der Praxis aus?
Ja, gehen wir zu einem klassischen Fall. Der Erblasser war verheiratet im gesetzlichen Güterstand. Aus der Ehe stammen 2 Kinder. Eine klassische Ehe. Der Verkehrswert des Nachlasses des verstorbenen Vaters beträgt 1 Million Euro. Der Erblasser, also der Vater, hat seine Ehefrau zur Alleinerbin eingesetzt. Die beiden Kinder sind von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, mithin enterbt und haben deswegen einen Pflichtteil. Und die Pflichtteilsquotenberechnung erfolgt wie folgt. Die erbende Ehefrau hat gesetzlich einen Erbanteil von 1,5. Die Kinder hätten einen gesetzlichen Erbanteil von der anderen Hälfte, also jeweils ein Viertel. Und der Pflichtteil ist ja die Hälfte des Werts des gesetzlichen Erbanteils, also beträgt die Pflichtteilsquote ein Achtel. Und jetzt nehme ich den Nachlass von 1 Million Euro. Übrigens, die Vermögenswerte der Ehefrau zählen nicht dazu, nur der Nachlass des Erblassers. Habe also 1 Million Euro mal ein Achtel. Das heißt also, 125.000 Euro ist der Pflichtteilsanspruch der beiden enterbten Kinder.
Ein nicht unerheblicher Betrag. Und die Tatsache, dass der Pflichtteilsanspruch auch oft zu erheblichen Liquiditätsabflüssen führt, bedeutet ja in der Praxis dann auch wiederum, dass manch ein Erblasser versucht, einem Kind, mit dem er sich vielleicht zerstritten hat, den Pflichtteil zu entziehen. Können Sie erklären, ob das möglich ist und wenn ja, unter welchen Umständen das möglich ist?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, einem Kind von der gesetzlichen Erbfolge auszuschließen, mit der Folge, dass der Pflichtteil entsteht. Es ist aber eine sehr hohe Hürde, dass man dem Kind zusätzlich den Pflichtteil entziehen kann. Denn das Gesetz geht davon aus, dass eben das Kind mit seinem Pflichtteilsanspruch vom Grundgesetz geschützt ist. Und deswegen ist es nur in extremen Ausnahmefällen möglich, den Pflichtteil zu entziehen. Die Zerrüttung des Verhältnisses genügt nicht. Auch kein Kontakt, selbst wenn er zwischen den Eltern und den Kindern jahrzehntelang nicht bestand. Erforderlich ist vielmehr, dass sich das Kind gegen den Erblasser, also beispielsweise den Vater oder eine ihm nahestehende Person, eines Verbrechens oder schweren Vergehens schuldig gemacht hat oder, und das ist ein neuer Pflichtteilsentziehungsgrund, das pflichtteilsberechtigte Kind zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr ohne Bewährung wegen einer Vorsatztat verurteilt worden ist. Nur in diesen extremen Fällen ist es überhaupt möglich, einem Kind den Pflichtteil zu entziehen. Und es ist also eine seltene Blume in der Praxis. Und überdies muss diese Pflichtteilsentziehung und der Pflichtteilsentziehungsgrund auch noch in einem letztwilligen Verfügung, also in einem Testament oder in einem Erbvertrag, mit dem Kernsachverhalt verfügt werden. Besteht ein Pflichtteilsentziehungsgrund, ist dieser aber nicht formgerecht im Testament geregelt, dann wird die Pflichtteilsentziehung hinfällig. Überdies wird sie auch dann hinfällig, wenn es später zwischen dem Erblasser und dem Kind zu einer gewissen Versöhnung kam, dann gilt es als verziehen. Und das alles führt dazu, dass die Pflichtteilsentziehung in der Praxis keine größere Rolle spielt. Es ist einfach zu streng vom Gesetzgeber. Also muss man sagen, Pflichtteilsentziehungsgründe spielen in der Praxis keine nennenswerte Rolle.
Und aufgrund dieser hohen Hürden, die Sie soeben beschrieben haben, versuchen ja auch viele, den Pflichtteil auf andere Weise zu minimieren im Vorfeld des Erbfalls. Was kann man da Personen, die Rechtsrat suchen, empfehlen?
Ja, das ist ganz wichtig für die Beratungspraxis. Ich nenne es immer so, bitte schauen Sie einmal, was würde gelten, wenn Sie sterben. Einmal ein Probesterben. Haben Ihre Hinterbliebenen oder Ihre Ehefrau ein Pflichtteilsproblem? Und wer das erkennt, hat vor allen Dingen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das ist für mich der Königswert, ein notarieller Pflichtteilsverzichtsvertrag, in dem das Kind gegenüber seinen Elternteilen oder einem Elternteil auf das Pflichtteilsrecht verzichtet. Dieser Verzicht ist natürlich freiwillig, da gibt es keinen Anspruch darauf. Und das Kind verzichtet ja häufig auch nur dann, wenn es eine Abfindung erhält. Jetzt würden Sie fragen, Frau Steiner, ja, wie berechne ich denn die Abfindung? Ja, da schweigt sich das Gesetz aus. Das ist also wie auf dem Basar. Man spricht darüber, was sich die Menschen vorstellen und kann vielleicht so zu einer Einigung kommen. Und dann hat man einen Pflichtteilsverzicht mit einer geregelten Abfindung und dann hat man Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Und das ist für die Familienbande oft segensreich. Mhm. Viele Menschen wollen aber nicht Bittsteller sein und wollen nicht auf ihre Kinder zugehen mit der Frage, ob sie einem Pflichtteilsverzicht zustimmen würden. Dann ist die Taktik in der Praxis eine andere. Wir haben ja gehört, dass der Pflichtteil nicht nur von der Pflichtteilsquote abhängt, sondern auch vom Verkehrswert des Nachlasses am Todestag. Eine Strategie ist es daher, dass der Erblasser lebzeitig Vermögen, insbesondere Immobilien an Nahestehende, verschenkt. Und dann ist die Sache, beispielsweise die Immobilie am Todestag, nicht im Nachlass. Diese Strategie hat natürlich auch der Gesetzgeber gesehen und hat deswegen gesagt, dass Schenkungen aus den letzten 10 Jahren dem Nachlass hinzuzurechnen sind. Das ist der sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch. Also ein Beispiel, der Erblasser hat 2024 eine Immobilie verschenkt an seine Nichte. Er ist ein Jahr später gestorben und dann wird der Immobilienwert der Schenkung praktisch dem Nachlass hinzugerechnet und dadurch hat das enterbte Kind Pflichtteilsergänzungsansprüche. Jetzt haben wir 2 Dinge zu beachten. Diese 10-Jahres-Frist sollte möglichst früh in Gang gesetzt werden. Ja, das heißt also rechtzeitig schenken und vor allen Dingen schenken, bevor zum Beispiel Immobilienwerte steigen, beispielsweise bevor Grünland zu Bauland wird, beispielsweise ein Mehrfamilienhaus übertragen, bevor man es in Wohnungseigentum aufteilt. Das ist der erste Punkt, rechtzeitig schenken. Der andere Punkt ist mit Bedacht schenken. Denn die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist relativ eng. Die sagen nämlich, dass ein Nießbrauch, ja, wenn also der Erblasser trotz der Schenkung die wirtschaftlichen Nutzungen der verschenkten Sache erhält, dazu führt, dass die 10-Jahres-Frist eben nicht anläuft. Und in der Praxis ist dann die Paradedisziplin zu überlegen, wenn ein Nießbrauch eben diese 10-Jahres-Frist nicht in Gang setzt, wie kann dieser Nießbrauch anders geregelt sein, so dass er die 10-Jahres-Frist in Gang setzt? Genügt vielleicht ein Quoten-Nießbrauch? Oder, das ist noch besser, kann ich auf den Nießbrauch jedenfalls teilweise verzichten, weil es vielleicht nicht das Eigenheim ist? Kann ich vielleicht einen Leibrentenverkauf machen? Das schließt insoweit auch eine Schenkung aus. Das sind ganz viele Dinge. Es ist wie ein Kunstwerk, eine gute lebzeitige Übergabe zu gestalten zur Pflichtteilskürzung. Und das ist in der Tat auch einer der Hauptpunkte in der Anwaltspraxis.
Mhm. Und hier kommen wir jetzt auch schon in die Feinheiten des Pflichtteilsrechts. Wenn jetzt der Erbfall eintritt, der Pflichtteilsanspruch besteht, man streitet sich aber mit den Erben darüber, wie hoch der Nachlasswert denn im Zeitpunkt des Erbfalls war oder wie hoch die Pflichtteilsquote ist. Welche rechtlichen Möglichkeiten stehen dann offen? Was muss ich dann als Pflichtteilsberechtigter tun, wenn die Erben nicht freiwillig zahlen wollen?
Ja, vielleicht zunächst, der Pflichtteilsberechtigte ist ja oft nicht im Lager des Erblassers. Er ist ja in der Regel nicht gewollt oder hat nicht Einblick in die Vermögensverhältnisse. Das Gesetz gibt dem Pflichtteilsberechtigten nach dem Erbfall Auskunftsansprüche gegen den Erben. Was ist denn überhaupt im Nachlass? Wo liegt es? Was ist vorhanden? Und zusätzlich kann der Pflichtteilsberechtigte verlangen, neben der Auskunft auch die Bewertung, zum Beispiel, wenn es Immobilien gibt, in Deutschland oder Österreich oder auf der ganzen Welt, dann kann der Pflichtteilsberechtigte sagen, Erbe, bitte lege Gutachten vor über den Verkehrswert der Immobilien am Todestage. Wenn man trotz dieser Auskunft und Gutachtensvorlage immer noch streitet, und das ist leider Standard, dann hat der Pflichtteilsberechtigte 2 Probleme. Er muss seinen Pflichtteil erstreiten, er muss also zu Gericht, denn wenn er das nicht macht, dann droht, dass sein Pflichtteilsanspruch verjährt, denn der Pflichtteil verjährt in relativ kurzer Zeit, innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss des Todesjahres, wenn der Pflichtteilsberechtigte Kenntnis erhalten hat über seine Enterbung. Also der Pflichtteilsberechtigte wird praktisch gezwungen, wenn der Erbe blockt, den Pflichtteil nicht bezahlt, zu Gericht zu gehen.
Und dieser Pflichtteilsprozess, der kostet dann natürlich wieder Geld, zumindest initial, weil man den Gerichtskostenvorschuss einbezahlen muss. Und welche Möglichkeiten bestehen, diesen Prozess zu finanzieren, wenn man das Geld nicht ausgeben möchte im Vorhinein? Damit befassen wir uns dann in der nächsten Folge zur Prozessfinanzierung. Herr Rösler, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und vielen Dank für diesen fundierten Einblick in das Pflichtteilsrecht. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch Anregungen oder Themenwünsche haben für die nächsten Folgen, dann schreiben Sie uns gerne oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Dann bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen.